Hey, kurze Info von uns. Wir sehen, dass die meisten von euch immer wieder hierher zurückkommen und bei Money Matters reinhören. Und es freut uns mega, aber aus irgendeinem Grund haben die wenigsten von euch den Podcast tatsächlich abonniert.
Also, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann klickt doch einfach auf Abonnieren. So könnt ihr auf dem Laufenden bleiben, sobald eine neue Folge online geht. Danke, dass ihr dabei seid.
Die große Gefahr ist eben, dass wir schon sehen, dass Länder wie China und Russland und wahrscheinlich auch die USA mit Trump schon versuchen, Europa zu schwächen, zu fragmentieren. Also sie stärken praktisch die Rechten in Europa und haben dadurch schon auch wirklich einen Einfluss auf unsere eigene Demokratien. Und das ist sehr komplex, finde ich, und sollte uns viele Sorgen bereiten tatsächlich.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Matters. Ganz schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin hier für die normalpolitisch Interessierten und an meiner Seite wie immer Rasmus Andresen. Hallo.
Moin. Ich sitze für die Grünen seit 2019 im EU-Parlament und beschäftige mich dort vor allem mit Wirtschafts- und Finanzfragen.
Wir sprechen heute über das unangenehme Thema Rechtsruck. Die politische Landschaft in Europa hat sich in den letzten Jahren ganz stark verändert. Und das hat auch die Machtverhältnisse innerhalb der EU verschoben. Und es beeinflusst natürlich auch die Arbeit in der EU, die politische Arbeit.
Genau, mit der neuen EU-Kommission, die jetzt seit ein paar Wochen im Amt ist, haben sich auch die Prioritäten verschoben. Ursula von der Leyen ist zwar noch da, aber auch sie geht viel stärker auf die veränderten politischen Mehrheiten ein. Das bedeutet, dass Klima- und soziale Fragen untergeordneter eine Rolle spielen und Wirtschaftspolitik, Migration und andere Fragen jetzt ein bisschen höher im Kurs sind. Und das beeinflusst dann natürlich auch die Frage, welche Möglichkeiten wir im Parlament haben, progressive Politik zu machen.
Wir sprechen heute darüber, wie diese Veränderungen die europäische Politik beeinflussen und welche Herausforderungen das mit sich bringt. Und dafür haben wir nicht nur Rasmus hier, der das live und hautnah mitbekommt, sondern auch eine ganz besondere Gästin. Sophie Pornschlegel ist heute bei uns und sie ist Director of Studies and Development bei der Brüsseler Denkfabrik Europe Jacques Delors. Hallo Sophie, schön, dass du da bist.
Hallo und danke für die Einladung.
Sophie, erzähl mal ganz kurz, was gerade deine Arbeitsschwerpunkte sind. Was ist das, was du da beruflich machst?
Also ganz klar Schwerpunkt Europapolitik. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in Brüssel und bin eine Thinktankerin durch und durch. Habe erst beim European Policy Center gearbeitet, dort zu ganz vielen Themen zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Institutionen, deutsch-französische Beziehungen. Und ich habe letztes Jahr gewechselt und bin jetzt stellvertretende Geschäftsführerin bei einem anderen Think Tank, der heißt Europe Jacques Delors oder Europe Jacques Delors, je nachdem, ob man es Französisch oder Englisch ausspricht. Und da kümmere ich mich vor allem um Nachhaltigkeitsthemen und auch gerade sehr viel grüne Industriepolitik, weil das jetzt das große neue Thema ist in der EU, wie man eben Dekarbonisierung zusammen hinbekommt mit einer Agenda, die Wettbewerbsfähigkeit genau auf der Agenda hat.
Bevor wir mit dir zusammen in das Thema Rechtsruck reinspringen, würde ich gerne nochmal mit Rasmus darüber sprechen, wie eigentlich der Beginn von so einer Legislaturperiode aussieht in so einer EU-Kommission. Das musst du mir und allen anderen Normalos, die diesen Podcast hören, erklären.
Ja, also ich glaube, dass das Allerwesentlichste ist, dass sich eine neue EU-Kommission finden muss. Das heißt, wenn das Parlament gewählt ist, wird dann kurze Zeit danach von den Staats- und Regierungschefinnen ein Vorschlag gemacht, wer die EU-Kommission anführen soll. Das ist dann jetzt zum zweiten Mal Ursula von der Leyen geworden, die dann vom Parlament noch bestätigt werden muss. Und dann ist ihr Job, eine EU-Kommission zu bilden, und dazu kriegt sie Vorschläge aus den EU-Mitgliedstaaten, und dann hat sie die Aufgabe, mit dem Personalpaket mit den unterschiedlichen Personen, die ihr vorgeschlagen werden von den nationalen Regierungen, dann halt ein Team zusammenzustellen, was dann die neue EU-Kommission ausmacht. Sie hat die Aufgabe zu entscheiden oder vorzuschlagen, welcher Kommissar aus welchem Land welches Thema betreuen soll, hat die Möglichkeit auch sich neue Themen auszudenken, die in der Zuständigkeit liegen, wie zum Beispiel Wohnen oder Verteidigung, um mal aktuelle Beispiele zu nennen. Und dann werden diejenigen, die von ihr vorgeschlagen sind, dann vom EU-Parlament angehört und müssen dann auch vom EU-Parlament noch bestätigt werden. Und das ist das, was eigentlich im letzten halben Jahr passiert ist, in einem sehr aufwendigen und sehr langen Prozess. Und seit Dezember gibt es eine neue EU-Kommission. Also Ende November haben wir darüber abgestimmt und ihr Vorschlag hat dann am Ende des Tages auch eine Mehrheit bekommen. Und jetzt sind die neuen EU-KommissarInnen in ihren ersten Wochen und haben schon viele Aufgaben auch mit auf den Weg bekommen. Zum einen hat von der Leyen sich ein Programm überlegt für die, zum anderen haben wir im Parlament auch noch Ideen mit eingebracht und jetzt legen die alle mit ihrer Arbeit los und wir sind auf die ersten Gesetzesvorschläge gespannt, die jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich kommen werden.
Mhm. Die EU-Kommission ist das Organ, das am Ende die Themen setzt und die Vorschläge einbringt. Und das Parlament ist das, was aus allen besteht, das dann am Ende abstimmt und das bestätigt?
Genau, also das Parlament hat zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten, also den nationalen Regierungen, dann die Kompetenz, die Vorschläge der EU-Kommission noch zu verändern. Da müssen wir uns verständigen mit den EU-Staaten, Mitgliedstaaten. Und genau, das ist die Aufteilung.
Okay, und jetzt haben wir ja ein sehr anderes Wahlergebnis gehabt diesmal und auch ein sehr rechtes und rechtskonservatives Wahlergebnis in ganz Europa. Wie unterscheiden sich die Prioritäten der aktuellen Kommission von der letzten?
Also vor 6 Jahren war das große Thema die Klimapolitik. Ja, Ursula von der Leyen hat auch damals als CDU-Politikerin neu in dem Amt gesehen, dass auch bei der Europawahl sehr, sehr viele Menschen zur Wahl gegangen sind, nicht nur in Deutschland, aber gerade auch in Deutschland, mit Klima als das wichtigste Thema, was für sie entscheidend für die Frage war, wen sie wählen. Und diesmal war das ein bisschen anders. Klima ist immer noch sehr, sehr wichtig für sehr viele Menschen, aber gleichzeitig haben andere Themen inzwischen ja mehr Raum eingenommen, zum Beispiel die Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, jetzt vor dem Hintergrund der Trump-Wahl, aber auch dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Ist Sicherheits- und Verteidigungspolitik größer geworden. Wir haben eine kompliziertere Wirtschaftslage. Das bedeutet, dass auch Wirtschaftsfragen einen größeren Raum einnehmen. Wie können wir da als Europäische Union auch gemeinsam vielleicht mehr machen? Das wird dann unter dem Stichwort Wettbewerbsfähigkeit bei uns sehr, sehr stark diskutiert. Und so hat sich dann die Agenda auch etwas verschoben. Und das hat natürlich auch die Wahlergebnisse beeinflusst. Und deswegen diskutieren wir jetzt nicht nur ganz neue Themen, aber die Schwerpunkte haben sich verschoben und auch die Frage, wie wir über solche Fragen reden. Also Beispiel Green Deal vor ein paar Jahren, also die europäische Klimapolitik. Vor ein paar Jahren ging es halt darum, was für Ziele wollen wir aufstellen und wie erreichen wir die für unterschiedliche Bereiche. Jetzt haben wir ganz viel gemacht. Jetzt geht's sehr, sehr stark in der Diskussion drum, was davon brauchen wir, wo soll man vielleicht aber auch Abstriche machen. Haben wir es übertrieben mit den Klimazielen oder nicht? Also der Fokus hat sich verschoben und das wird jetzt zum Teil nochmal alles neu verhandelt und das sehen wir als Grüne natürlich vor allem auch ein bisschen kritisch, weil wir zwar eine ganze Menge gemacht haben und man auch immer alles besser machen kann, auch in der Klimapolitik, aber jetzt natürlich droht, dass andere Mehrheiten, rechte Mehrheiten die Axt etwas zu grob an die europäischen Klimapolitik beispielsweise anlegen und wir am Ende dann vielleicht auch Sachen schleifen, wo wir eigentlich nachlegen müssten.
Mhm. Sophie, du sitzt ja nicht im Europaparlament und hast eher eine Außenperspektive. Wie sieht das Ganze für dich aus?
Ich kann eigentlich nur unterstreichen, was gerade gesagt wurde. Also wir sind in einer sehr schwierigen internationalen Situation. Wir haben mit Russland und China schwierige Partner und jetzt mit Trump im Weißen Haus wird es auch nicht einfach, weil die EU ihm eigentlich ziemlich egal ist. Also wir müssen halt stärker darauf achten und gucken, wie behalten wir unseren Handlungsspielraum im internationalen Raum. Und das hängt sehr stark davon ab, auch von unserer Wirtschaft, weil im Endeffekt ist Europa ein Riese, was die Wirtschaft angeht, politisch nicht ganz so stark. Auch aufgrund der Tatsache natürlich, dass wir 27 Mitgliedstaaten haben und die Kommission, der Rat und das Parlament einfach drei verschiedene Institutionen sind. Das heißt, wir sprechen nicht immer mit einer Stimme und das ist nicht unbedingt gut für unsere Macht in der internationalen Perspektive. Und das heißt, die Prioritäten, die jetzt gesetzt wurden von Verteidigung bis hin zu Wettbewerbsfähigkeit, da geht es vor allem darum zu gucken, wie können wir uns selbst stärken. Das ist so wirklich der wichtigste Punkt, würde ich sagen. Das nimmt auch so ein bisschen das über, was Macron 2017 schon gesagt hatte in seiner Sorbonne-Rede, wo er wirklich seine europapolitischen Prioritäten aufgelistet hat, wo es um europäische Souveränität ging. Man spricht hier in Brüssel auch von strategischer Autonomie. Das sind alles so große, ja, Buzzwords, würde ich sagen. Aber was dahinter steht, ist halt eben, dass man guckt, wie können wir uns praktisch gut aufstellen und zusammenarbeiten. Und die große Gefahr ist eben, dass wir schon sehen, dass Länder wie China und Russland und wahrscheinlich auch die USA mit Trump schon versuchen, Europa zu schwächen, zu fragmentieren. Wir sehen es, indem sie zum Beispiel rechtsextreme Akteure unterstützen, dass sie halt eben in den sozialen Medien sehr viel Desinformation versuchen durchzubringen. Und das schwächt uns natürlich. Also sie stärken praktisch die Rechten in Europa und haben dadurch schon auch wirklich einen Einfluss auf unsere eigene Demokratien. Und das ist sehr komplex, finde ich, und auch sollte uns viele Sorgen bereiten tatsächlich.
Rasmus, wie spürst du denn diesen Rechtsruck in deiner Arbeit?
Also ganz konkret bei Abstimmungen im EU-Parlament, auch weil wir im EU-Parlament keine klare Abgrenzung zwischen Konservativen auf der einen und rechtsextremeren Parteien auf der anderen Seite haben. Das bedeutet, dass wir auch manchmal in Abstimmungen sehen, in der Migrationspolitik zum Beispiel, dass es da eine neue Form von Zusammenarbeit gibt und wir dann stärker in der Minderheit sind und weniger Einflussmöglichkeiten dadurch haben. Aber natürlich auch durch die Diskurse, die wir haben, ja. Also das geht ja nicht erst los, wenn am Ende des Tages ein Gesetz abgestimmt wird oder so oder ein Bericht im Parlament, sondern in der Frage, was für Themen kommen auf die Tagesordnung, was für Themen macht das Parlament Anhörungen und Studien. Da sieht man das ganz konkret. Und man merkt das auch, würde ich sagen, in der Frage, was für Anfragen man bekommt zu Veranstaltungen, worüber Journalisten Bericht erstatten und so weiter, dass sich da die Agenda verschoben hat.
Okay. Sophie, du hast 2023 ein Buch veröffentlicht, Am Ende der gewohnten Ordnung, warum wir Macht neu denken muss. Und du sprichst da über die großen aktuellen Krisen, die Klimakatastrophe, Kriege, aber eben auch über Rechtspopulismus. Warum sind rechtspopulistische Bewegungen gerade so stark und warum werden sie stärker?
Das ist eine große Frage und es gibt sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. So ein bisschen die Idee von meinem Buch war schon darzustellen, dass wir halt wirklich in so einer Polykrise sind, also multiple Krisen, die sich verstärken und die sich beschleunigen auch. Und das hat man ganz stark gesehen in der letzten Legislaturperiode der EU. Da kam erstmal die Corona-Krise, dann kam der russische Angriffskrieg. Wir hatten eigentlich schon eine Klimakrise und sie wird nur noch schlimmer. Wir sehen auch, dass die Ungleichheiten stärker werden. Wir sehen auch eine Krise der Demokratie, die seit 2016, würde ich sagen, schon doch sehr deutlich geworden ist. Das war das Jahr, als es Brexit und die erste Trump-Präsidentschaft gab. Und diese ganzen Krisen, die politischen Systeme haben da immer mehr Schwierigkeiten, da Antworten drauf zu finden. Das ist auch wahnsinnig komplex und Menschen sehen sich immer nach einfachen Lösungen und die Populisten bringen die auch. Und wir sehen auch, dass eben der internationale Kontext schwieriger wird, wie ich es schon gesagt habe, und dass wir eben weniger souverän geworden sind, in dem Sinne, dass natürlich Russland Desinformation bringt, auch hybride Kriegsführung schon einfach existiert, auf unsere Infrastruktur zum Beispiel. Das heißt, wir werden intern geschwächt und je weniger unsere Demokratien stark sind, desto weniger finden sie auch Antworten auf die ganzen Probleme, die wir gerade haben. Und ich nutze da auch so ein bisschen ein Konzept von Antonio Gramsci. Das ist ein italienischer Antifaschist, der vom Interregnum gesprochen hat. Und es ist ein lateinischer Begriff, um zu sagen, dass man so ein bisschen zwischen verschiedenen Systemen ist. Und das Alte geht kaputt und wir sehen, dass es vor unseren Augen einfach alles so ein bisschen auseinanderfällt. Und das Neue ist noch nicht wirklich da und wir wissen auch nicht, in welche Richtung es geht. Und die jetzige Situation zeigt das eigentlich ganz schön, weil wir eben diese ganz vielen Krisen haben, keine Antworten und eine Stärkung eben von Rechtsextremisten, die halt sich nach einfache Lösungen präsentieren, die es aber nicht sind. Und wir haben jetzt im politischen Diskurs, und das finde ich so schade, entweder eine sehr starke Mitte, die halt eben den Status quo verteidigt, oder Rechtsextreme, die wirklich eine sehr starke Zukunftsvision haben, der ich jetzt nicht unbedingt folgen würde, die extrem menschenverachtend ist. Aber sie haben halt eben eine starke Vision zu sagen, wir wollen ein Europa der Nationen, wir möchten Migranten nicht nach Europa bringen, wir wollen keine Diversität in unseren Gesellschaften. Und die progressiveren Narrative, die sind leider nicht so stark. Wahrscheinlich auch, weil es einen Strukturwandel der Öffentlichkeit gibt und natürlich Social Media bestimmte Narrative auch fördert. Und vielleicht zur Hauptthese meines Buchs, und das ist wirklich der Kernpunkt, auch wenn man in der Politik arbeitet, wir sprechen relativ wenig über politische Macht, obwohl es so wichtig ist. Und ganz viel, auch wenn man sich die Rechtsextremen anschaut, die haben ein sehr machiavellistisches Machtverständnis, dass es halt eben immer eine Art und Weise ist, andere kleiner zu machen und sich selbst zu erhöhen. Das ist also immer dieses Power over auf Englisch statt Power to. Also dieses kollektive Machtverständnis gibt's nicht. Und es ist auch keine konstruktive Gestaltungsmacht, sondern eher sehr individualistisch, sehr machtergreifend. Und einfach auch ein bisschen regressiv.
Jetzt hast du das Thema Macht schon mal aufgemacht. Da würde ich gern direkt reinspringen. Du schreibst ja auch über das Thema Machtverständnis. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass über Macht sehr wenig gesprochen hat. Und es ist auch ein sehr negativ besetzter Begriff. Ja, also wenn man Politikern vorwirft, dass sie Macht wollen, das ist nichts. Also es ist immer ein Vorwurf. Das ist nie was Gutes. Was brauchen wir da für ein Verständnis?
Das ist sehr interessant, weil gerade viele Journalisten Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, stark kritisieren, dass sie die Macht ergreift und so die Macht zentralisiert und so machiavellistisch mit der Macht umgeht. Ich denke auch, das hat damit zu tun, dass sie nicht daran gewöhnt sind, dass das gerade in den Händen von einer Frau ist, weil Macht natürlich auch sehr männlich besetzt ist als Thema, sehr in der Öffentlichkeit stehend. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel, um zu zeigen, auch wie negativ Macht dargestellt wird. Vielleicht ein wichtiger Punkt zuerst ist, dass Macht, individuelle Macht, tatsächlich sehr negative Auswirkungen haben kann auf die Person. Also ich habe mir auch so ein bisschen psychologische Studien angeschaut. Und Menschen, die an Machtpositionen sind, haben eher die Tendenz, weniger Empathie aufzuzeigen. Personen, die unter ihnen sind, nicht unbedingt zuzuhören. Also es kann wirklich negativ sein und es hat ein Suchtpotenzial, sodass man halt immer mehr Macht möchte. Und deswegen ist es auch so wichtig, in Demokratien zum Beispiel eine Gewaltenteilung zu haben, damit eben diese Macht nicht nur bei einer Exekutiven zentralisiert ist, die dann die Entscheidung für alle trifft, sondern dass man halt eben eine Machtaufteilung hat, die dazu führt, dass eben vor allem die Mehrheit die Macht behält. Das ist für die individuelle Ebene. Man sollte aber darauf nicht schließen, dass politische Macht an sich was Schlechtes ist, weil in einer Demokratie hat man eben Macht aufgeteilt, dank der Gewaltenteilung. In der EU ist es auch nochmal ganz krass, dass zwischen den verschiedenen Institutionen. Und es kann auch was Positives bewirken. Es kommt darauf an, wie man natürlich Macht versteht. Und dieses Machtverständnis ist halt eben sehr machiavellistisch bis jetzt. Und man denkt aber nicht Macht als etwas Positives, als etwas, das gesellschaftlichen Wandel hervorbringen kann, als etwas, was demokratisch ist. Und es ist sehr schade in einer Demokratie eben, dass Macht entweder tabuisiert wird oder negativ besetzt ist, weil damit kommen wir nicht wirklich weiter, wenn wir denken, das ist was ganz Düsteres und damit will ich nichts zu tun haben.
Wenn du machiavellistisch sagst, dann meinst du, dass das Verständnis so ist, dass Macht immer dadurch entsteht, dass man andere Gruppen unterdrückt? Oder was steckt da drin?
Genau, das ist immer dieses, also dass man nicht unbedingt was Gutes möchte, indem man die Macht hat, sondern dass diese Machtergreifung da ist, um sich selbst zu erhöhen, also nicht um was anderes Positives zu schaffen. Und eben dieses, auf Englisch sagt man Zero-Sum-Game, also es ist praktisch, dass ich nur an die Macht kommen kann, wenn du nicht an die Macht kommst. Also dass es kein Verständnis gibt von, ich kann meine Macht auch stärken, indem ich andere zum Beispiel auch mächtiger mache. Kann jetzt natürlich sehr idealistisch klingen, aber wenn man sich zum Beispiel Gewerkschaften anschaut oder nicht Frauenbewegungen oder sehr viele andere, also sogar Fridays for Future, die haben es ja geschafft praktisch, indem sie sie haben sozialen Wandel hinbekommen, indem sie ja zusammen sich stärker gemacht haben. Und das ist ja ein schönes Beispiel für kollektive Macht, die sehr erfolgreich war. Ich meine, wir hätten kein Frauenwahlrecht, wenn die Frauenbewegungen nicht da gewesen wären. Und wir hätten auch keinen European Green Deal, wenn Fridays for Future 2019 nicht richtig Druck gemacht hätte.
Okay, das heißt, ich fasse zusammen, dieses machiavellistische Machtverständnis sagt, ich brauche das größte Stück vom Kuchen. Ja, und was immer bedeutet, dass andere Leute weniger Kuchen kriegen und es gibt aber ein schöneres Machtverständnis. Das heißt, lass uns doch gemeinsam einen größeren Kuchen backen, dann können alle Kuchen haben.
Das hast du perfekt zusammengefasst. Am liebsten hätte ich das am Ende von meinem Buch noch reingeschrieben.
Kuchen.
Kuchen kommt immer gut an.
Ich würde eigentlich gerne dich fragen, Rasmus, was deine Meinung zu Kuchen ist, aber ich glaube, wir reden über deine Meinung zu Macht.
Ich habe auch gerade überlegt, dass ich kenne auch niemanden, den Kuchen nicht mag. Also, aber egal, es ist jetzt so.
Also ich habe eine Freundin, die keine Schokolade mag, so viel dazu.
Ja gut, aber muss ja auch nicht in Kuchen.
Kann ja auch anderen Kuchen backen. So egal, zurück zur Macht, wir schweifen ab. Hast du eine Beziehung zu diesem Machtbegriff?
Ja, also ich glaube zunächst einmal, dass wenn man schon ein paar Jahre Politik macht, dann entwickelt man den auf jeden Fall oder entwickelt man eine Beziehung zu. Und wenn ich es jetzt mal anhand vielleicht auch von ja meiner eigenen politischen Laufbahn oder aber auch der Geschichte meiner Partei, der Grünen, aufmacht, dann stehen wir ja grundsätzlich, also aus der Gründungsgeschichte heraus, für einen Ansatz, den Sophia auch schon beschrieben hat, nämlich gemeinsam mit Bewegungen, ja, Strukturen aufbrechen, Sachen neu zu organisieren, Veränderungen dadurch auch ermöglichen und der sich dann auch gleichzeitig sehr, sehr kritisch zu bestehenden Machtverhältnissen immer gestellt hat. Sowohl bei inhaltlichen Fragen, wie aber auch in der Frage, wie sich unsere Parteienstrukturen organisieren. Wir hatten lange eine Trennung von Amt und Mandat, also dass Abgeordnete nicht gleichzeitig Parteivorsitzende sein durften. Es dürfen immer noch nicht MinisterInnen bei uns Parteivorsitzende sein. Die Frauenquote, die wir so konsequent und ich glaube auch als erste sehr stark auch für Parteigremien haben, aber auch für Aufstellungen zu Parlamenten. Das sind ja Beispiele dafür. Und gleichzeitig haben wir aber, glaube ich, auch gelernt und verstanden, und das würde ich für mich auch sagen, dass das ein ganz wichtiger Teil davon ist, aber dass es genauso wichtig ist, auch die andere Seite sich zu nehmen, Macht zu nehmen, um Einfluss auszuüben. Mhm. Und dass es nicht nur reicht, verkrustete Strukturen aufzubrechen, Machtstrukturen aufzubrechen, sondern dass man sie dann auch füllen muss, um möglichst Gesellschaft so zu gestalten, wie man es dann halt eben für richtig hält, in eine sozial-ökologischere Richtung oder was auch immer. So. Deswegen kann ich damit sehr, sehr viel anfangen, weil ich glaube, dass es tatsächlich wahrscheinlich wenige Organisationen in der politischen Landschaft gibt, die sich damit so stark auseinandergesetzt haben, auch biografisch wie die Grünen oder Abgeordnete von den Grünen. Und gleichzeitig finde ich auch sehr, sehr spannend, dass es jetzt gerade halt nochmal alles komplett neu verhandelt wird und auch unter ganzen Vorzeichen neu verhandelt wird. Ist Sophie auch schon ein bisschen drauf eingegangen, deswegen vielleicht nur in Ergänzung. Mhm. Das bezieht sich auf unterschiedliche inhaltliche Fragen, über die wir gerade neu diskutieren. Wie soll unser Gesellschaftssystem eingerichtet sein? Was ist mit BürgerInnenrechten, mit Menschenrechten, wie funktioniert unser Wirtschaftssystem, was ist da gut, was bringt uns weiter, was nicht. Aber auch die Frage von, wie sich Macht organisiert. Und da sehen wir im Extrembeispiel mit Donald Trump und seinen Freunden eine Ausgestaltung, die einem Angst und Bange machen könnte oder zumindest dazu motivieren sollte, politisch aufzustehen und sich einzubringen. Denn das, was er jetzt macht und wo ich auch sagen würde, dass das in der Qualität nochmal ein Unterschied ist zu seiner ersten Amtszeit 2016 bis 2020, ist, dass er probiert, die USA oder die US-Demokratie Stück für Stück so umzubauen, dass sie eigentlich gar keine wirklich funktionierende Demokratie mehr ist. Und die Probleme, die hat es da schon ganz lange gegeben. Kluge Politiker wie Bernie Sanders oder andere kritisieren das ja auch zu Recht aus meiner Sicht schon sehr, sehr lang. Aber in dem Tempo, wie vor allem Elon Musk, jetzt auch Mark Zuckerberg und andere Tech-Oligarchen mit ihren Milliarden nicht nur ganz gut Kasse machen in Bezug auf ihre Unternehmen, sondern Einfluss ausüben und Kommunikationsmonopole, ja, und damit mehr Einfluss, mehr politische Macht gewinnen, das ist schon krass. Und das war alles vorher schon problematisch und das ist nicht mit Trump losgegangen und so weiter, könnte man Stunden drüber diskutieren, aber in dieser in dieser Heftigkeit und in dieser Ausgestaltung nimmt das jetzt gerade nochmal eine neue Dimension ein, die natürlich, weil es die USA ist, auch einen riesen Effekt auf uns hat, weil wir jetzt vor der Frage stehen, wie gehen wir jetzt mit denen um? Ja, Zuckerberg hat ja auch vor einigen Tagen gesagt, jetzt erwartet er von der EU, dass oder erwartet von Trump, dass Trump jetzt die EU dazu bringt, dass diese blöde Tech-Regulierung in Europa jetzt irgendwie vom Tisch kommt und so. Ja, hat jetzt auch wieder zurückgezogen und so, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, kann er schon wieder einen neuen Stand haben. Aber da wird ja was formuliert, was weit über die Grenzen der USA hinausgeht und was ein Modell ist, wo wir ja wissen, dass wir auch hier in Europa mit Viktor Orban, mit einer Giorgia Meloni aus Italien oder aber auch mit der AfD und mit anderen ja auch Entwicklungen haben und Leute haben, die genau dasselbe auch bei uns wollen. Ja, das ist ja nichts, was wir, wo wir in die USA gucken und sagen, Gott, oh Gott, was ist denn da wieder los? Sondern dasselbe haben wir ja hier. Die sind hier nur noch nicht so weit und wir haben noch Möglichkeiten, darauf Einfluss auszuüben, dass wir da nicht landen. Aber wir haben ja, wir verhandeln ja genau dieselben Fragen, wie gerade auch in den USA verhandelt werden. Und die sind halt irgendwie ein paar Schritte weiter. Und da ist es besonders heftig, aber es ist keine andere völlig ferne Welt, sondern es ist Teil unserer Realität.
Kann ich da direkt drauf antworten? Weil ich habe drei Punkte, die ich mir sogar aufgeschrieben habe, weil ich gedacht habe, das ist jetzt wahnsinnig spannend, was gerade gesagt wurde. Das erste ist, ich spreche in meinem Buch auch von diesem Interregnum und wir sehen es in den USA extrem gut, dass wir von der Demokratie zu einer Oligarchie gehen. Also es gibt wirklich so einen Systemwechsel. Also Oligarchie bedeutet im Grunde Herrschaft von bestimmten sehr reichen Menschen. Und ich finde diese erste Reihe, die wir gesehen haben bei der Inaugurationsrede von Trump, als er jetzt dann Präsident geworden ist, wo alle Tech-Milliardäre da waren, noch vor dem Kabinett, ist so bezeichnend dafür, was die USA inzwischen geworden sind. Und natürlich heißt es nicht, dass sie die komplette Wirtschaft dominieren bis jetzt, aber sie dominieren einen sehr, sehr wichtigen Punkt für die Demokratie, und zwar die Öffentlichkeit. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, das ist diese Privatisierung der Öffentlichkeit, die so schädlich ist für die Demokratie, weil im Grunde haben wir praktisch keinen Grund mehr oder keinen neutralen Grund mehr, um eben diese Aushandlungsprozesse zu haben zwischen Bürgerinnen und Bürgern, die in der Demokratie so wichtig sind, weil es halt eben komplett in eine Richtung geht. Und wir sehen es auf X sehr stark mit Elon Musk, der inzwischen auch mit Alice Weidel spricht, der ganz klar die AfD pusht mit intransparenten Algorithmen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die EU-Kommission da versucht zu regulieren, auch wenn sie wahrscheinlich jetzt weniger Handlungsspielraum hat mit Trump im Weißen Haus. Aber das ist eben diese Grundlage für die Demokratie, die nicht mehr da ist und wo wir jetzt auch Schwierigkeiten haben in Europa damit. Und der letzte Punkt, und das ist so ein bisschen abstrakter, aber das erinnert mich an, ich glaube, das war sogar ein Zitat von Merkel, das ich irgendwo gesehen habe, auch auf Social Media, wo sie meint, dass in der Politik ja Sprache so wichtig ist. Und was die sozialen Medien gemacht haben, ist, dass sie die Sprache theoretisch, und man konnte es ja positiv frame, demokratisiert haben. Aber im Grunde hat Sprache ihren Wert verloren. Und das Problem ist jetzt, dass man nicht mehr erkennt, wenn, Bernhard auf Facebook sagt, ich erkläre den Krieg, das natürlich keine Konsequenzen hat, ne? Und deswegen denken, es ist so eine Absurdität geworden, dass Leute irgendwie Hassrede haben oder irgendeinen Schwachsinn erzählen. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen inzwischen für die Politik. Und dass diese Sprache so verroht wurde, dass man inzwischen nicht mehr sich bewusst ist, was es eigentlich für Effekte hat in der Politik, wenn Sprache nicht mehr vorsichtig genutzt wird. Und dass, wenn man sagt, ich will jetzt Grönland und Panama, dann weiß man nicht, ob er es wirklich ernst meint oder nicht, aber er ist in der Position, in der legitimen Position eben, das hat auch sehr stark mit Macht zu tun, also er ist in der Machtposition, wo er tatsächlich einfach Kriege erklären kann, ne? Und ich finde, da hat man gesehen auch, wie Social Media so einen starken Einfluss auch auf die Sprache in der Politik hat, die eben für Demokratien so schädlich ist und die auch uns auch in eine Richtung bewegt, die ich, ja, besonders furchtbar und gefährlich finde, weil man sich nicht mehr bewusst ist, wie wichtig es ist, eben mit Sprache vorsichtig umzugehen und auch verantwortungsvoll zu handeln. Weil wenn man eben in der Machtposition ist, dann ist es nicht dasselbe, wie wenn Bernd in der Kommentarspalte sagt, ich erkläre einen Krieg, sondern dann kann es tatsächlich Konsequenzen haben.
Warum treten Rechtspopulisten genau so auf? Da entwickelt sich ja jetzt eine Gruppe, die wieder so als starke Männer antreten, so ein Männerbild, das man, na, so, wo man so aus, weiß ich nicht, aus meiner feministischen Welt immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ah, das stirbt jetzt vielleicht langsam mal aus und es wird gerade wieder wahnsinnig viel stärker, dieses sich groß machen. Ne? Mhm. Hier hatten wir dieses Thema, echte Männer wählen rechts. Und sicherlich, ne, nicht ganz korrekt gesagt, aber ich habe das Gefühl, selbst weibliche Rechtspopulistinnen gebärden sich wie starke Männer. Also was soll das?
Das ist eine wahnsinnig spannende Entwicklung, diese ganze Manosphere auch mit den ganzen Podcasts von Rechtsextremen zwischen Joe Rogan und inzwischen auch so Jordan Peterson, der ja eigentlich akademisch war und jetzt total religiös geworden ist. Ich glaube, das ist so eine Sehnsucht nach einfachen Lösungen auch wieder oder so nach Tradition, wo jede Person in der Gesellschaft so eine klare Rolle hatte und wo die Frau eben in der Küche war und der Mann ging arbeiten und der Migrant blieb in seinem Land. Das war so, glaube ich, so diese Idee, dass man sich damit so viel Ordnung wünscht in einer Welt, die so komplex geworden ist. Also so erkläre ich es mir. Und natürlich auch eine Angst vor den anderen oder eine Angst auch vor Verlust. Und das finde ich auch so tragisch in der jetzigen politischen Debatte und dem Diskurs grundsätzlich, dass das alles so von der Angst getrieben ist. Man hat das Gefühl, es geht alles nur noch von, oh, ich muss jetzt irgendwie aufpassen, weil die wollen mir ganz viel wegnehmen und dann meine Jobs und mein Geld vom Arbeitsamt auch noch. Also es ist alles von dieser Angst getrieben, irgendwas selbst verlieren zu müssen oder ja, dass die Politik praktisch Leuten etwas wegnimmt. So erkläre ich es mir zumindest, aber Es ist ziemlich tragisch zu sehen, in welche Richtung es gerade geht. Und ich wollte noch was sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Es kommt mir bestimmt wieder.
Das kommt vielleicht nochmal. Wolltest du noch was sagen?
Ich teile das. Deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen gezuckt. Aber ich glaube, Sophie hat jetzt ihren Punkt wieder gefunden.
Ja, genau. Ich habe meinen Punkt wieder gefunden. Ich lese gerade nämlich ein wahnsinnig spannendes Buch. Das heißt Geschichte der Männlichkeit. Mhm. Das hat erklärt auch vielleicht auch nochmal, dass in der jetzigen Welt, wo Frauen eben dann doch im Arbeitsleben sind, wo sie eben, also wobei es gibt immer noch sehr viele, die Teilzeit arbeiten, sobald sie Kinder haben aufgrund einer Familie. Politik, die noch nicht ganz so progressiv ist, aber dass sie grundsätzlich das Gefühl haben, dass sie nicht mehr so die Personen sind, die genau arbeiten müssen, um dann das Geld nach Hause zu bringen. Und ich glaube, bei der ganzen Debatte wäre es sehr hilfreich, dass die Männer sich eher damit auseinandersetzen als die Frauen und dass man eben versucht zu verstehen, welche Rolle habe ich eigentlich als Mann in der Gesellschaft, in der Wissensökonomie, wo eben, ja, keine Ahnung, ins Kohlekraftwerk zu gehen, eben nicht mehr das Geld nach Hause bringt. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass sehr viele Männer eben das Gefühl haben, irgendwie ihre Rolle nicht mehr richtig zu finden in dieser Gesellschaft. So erkläre ich es mir zumindest. Und das nutzen natürlich Populisten auch wahnsinnig gut aus, indem sie versuchen irgendwie zu sagen, hey, ihr seid diese starke Männer und ihr habt immer noch die Macht. Und es hängt natürlich mit dem Machtverständnis zusammen, dass es natürlich sehr stark auch um Privilegien geht. Wieder um dieses Verständnis, wenn eine Frau in eine Führungsposition kommt, dann muss ich ja davon verlieren, weil ich kann ja nicht zusammen mit ihr die gleiche Macht haben. Das geht ja nicht. Also wirklich wieder dieses Gefühl von, wenn du stärker bist, muss ich schwächer werden und es geht nicht, dass wir zusammen stärker werden. Also das ist da auch dieses Machtverständnis, das einfach extrem machiavellistisch oder regressiv ist.
Okay, um das jetzt einmal zusammenzubringen, wir haben Probleme, die sich im Privaten bei Menschen abspielen und diese Themen übertragen sich stark ins Politische, weil es da Menschen gibt, die zumindest vorgeben, dass sie einfache politische Lösungen haben. Und jetzt wir bereiten uns ja vor auf diese Folgen und die liebe Julia, die unsere Skripte schreibt, die schreibt mir da immer sowas rein wie Fazit gerne mit positivem Ausblick. und ich finde gerne. Auch, dass wir das so nicht jetzt, also ne, so will ich jetzt irgendwie nicht aus dieser Folge und später in Feierabend gehen. Was können wir denn tun, um dieser Entwicklung nicht machtlos ausgeliefert zu sein?
Rasmus hat es gut gesagt vorhin, die Macht nehmen, also keine Angst haben vor Macht und keine Angst haben auch, kollektive Macht zu stärken und Gestaltungsmacht einzunehmen. Und ich persönlich arbeite jetzt nahe dem politischen Raum, auch wenn nicht in der Politik. Und ich habe großen Respekt vor Leuten, die in der Politik arbeiten, weil es wahnsinnig anstrengend sein muss. Aber was ich sehe, ist, dass wir der Realität ins Auge sehen müssen, dass halt sehr viele Rechtsextreme stärker werden gerade, dass sie ein extrem regressives Machtverständnis haben, dass sie ich würde gar nicht von Werten sprechen, aber versuchen halt bestimmte Sachen voranzubringen, die einfach antidemokratisch sind und die nicht den Werten entsprechen, würde ich sagen, der Mehrheit. Deswegen ist es so wichtig, dass eben progressive Kräfte sich erstens zusammentun und sich nicht irgendwie in kleinen Debatten irgendwie auseinanderleben, sondern versuchen zu sehen, hey, hier hier ist gerade richtig was los und wir müssen versuchen, irgendwie zusammenzuarbeiten. Und dann halt eben auch keine Angst haben zu sagen, hey, ich bin jetzt an der Macht und ich nutze diese Gestaltungsmacht, weil ich denke, dass es wichtig ist und weil ich eben auch legitim gewählt wurde. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich verstehe auch nicht, warum Elon Musk so extrem viel Sichtbarkeit bekommt, wenn er nicht gewählt ist. Also das ist für mich nochmal so ein Punkt, der auch nie irgendwie deutlich gemacht wird. Dieser Mensch hat eigentlich keinen Grund, so mächtig zu sein. Er hat viel Geld und das war's. Er ist aber nicht legitim gewählt. Er ist kein Trump, der tatsächlich legitim gewählt wurde. Auch wenn man natürlich die Wahlergebnisse, ja, in Frage stellen kann, natürlich, weil die Wahlprozesse in Amerika ja anders sind als bei uns, würde ich sagen, aber das ist eine andere Frage. Da muss man schon noch einen Unterschied machen zwischen, wem gebe ich eigentlich auch die Macht, und die Macht ist auch die Aufmerksamkeit in unserer Welt, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man sich überlegen muss, wem man diese Aufmerksamkeit schenkt.
Sophie, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du da warst.
Danke.
Dankeschön.
Bis ganz bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Jetzt haben wir eine halbe Stunde über Rechtspopulisten gesprochen. Fühlst du dich noch gut?
Ja.
Ja?
Wieso nicht?
Ich fand es ganz schön, weil Sophie trotz dieser ganzen Entwicklungen so wahnsinnig positiv wirkt. Und auch wenn sie ganz viele Sachen gesagt hat, die so total problematische Entwicklungen sind, hinterlässt sie so eine positive Grundstimmung.
Absolut. Das würde ich auch so sehen, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das notwendig ist, weil die Themen sind ja hart, und das, was man an gesellschaftlicher Entwicklung beobachtet, ist schon auch auf alle Fälle krass. Aber es nützt ja nichts, man kommt da ja nur wieder raus, wenn man positiv nach vorne denkt und sich zwar auch kritische Gedanken macht, aber gleichzeitig halt eben auch ja einen Weg nach vorne sieht, und das finde ich, tut sie und beschreibt sie sehr, sehr eindrücklich und aus meiner Sicht auch nachvollziehbar.
Ja, war ein sehr schönes Gespräch.
Absolut. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Für Fragen oder auch für Themenwünsche könnt ihr euch gerne über Social Media bei mir melden.
Und mittlerweile geht das auch über Sprachnachrichten auf Rasmus Website. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Wir nehmen am allerliebsten 5 Sterne. Wenn ihr Kritik habt, dann müsst ihr uns einfach so schreiben. Und empfehlt den Podcast gerne euren FreundInnen weiter.
Und unbedingt abonnieren, denn dann bekommt ihr mit, wenn die nächste Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.